Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts »Denn wenn ein Lied erklingt«. Heute geht es um eines der berühmtesten Kirchenlieder überhaupt, um »Wachet auf, ruft uns die Stimme«, Evangelisches Gesangbuch 147, von Philipp Nicolai aus dem Jahr 1599. Im evangelischen Bereich ist dieses Lied dem Ende des Kirchenjahres, dem Ewigkeitssonntag, zugeordnet, im katholischen der Adventszeit. Wie immer ist es hilfreich, sich den Text und die Melodie mit Hilfe eines Gesangbuchs beim Hören vergegenwärtigen zu können. Wachet auf! Der aufsteigende Dreiklang, gerade gehört am Beginn eines Choralvorspiels des Bach-Schülers Johann Christian Kittel, verleiht diesem Weckruf den Charakter einer Fanfare. Ein Motiv klingt an, das Bezug zum Propheten Jesaja, zum Matthäusevangelium und zu seit dem Mittelalter bekannten Tagliedern aufnimmt, in denen der Nachtwächter zwei heimlich Liebende warnt, dass sie nun auseinandergehen müssen. Wachet auf, ruft uns die Stimme der Wächter sehr hoch auf der Zinne. Eine Stimme von mehreren Wächtern ruft von ganz oben herunter, von einer Stadtmauer, von einem Turm oder von einer Burg herab. Gerade fühlten wir uns alle von dem Weckruf angesprochen, schon aber wird ein Schauplatz konkret und hochsymbolisch zugleich aufgetan. Wach auf, du Stadt Jerusalem! Jetzt erscheinen die Zinnen der Turmburg auf dem Berg Zion in Jerusalem, dem späteren Tempelberg und dem Ort der Erinnerung und der Sehnsucht für die Juden im Exil, dem Ort der Hoffnung, dass Gott zu den Menschen kommt und bei ihnen wohnt. Jesaja verheißt, dass Gott kommt, und er findet auch ein Bild dafür. Wie ein junger Mann eine Jungfrau freit, so wird dich dein Erbauer freien. Und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen. Bevor das Wach auf, des Jesaja noch in eine ganz andere Welt hineinruft, hören wir das ganze Choralvorspiel zum Lied »Wachet auf« von Johann Christian Kittel. Mitternacht heißt diese Stunde. So geht der Weckruf weiter und macht klar, dass hier nicht in aller Frühe ein heimliches Techtelmechtel beendet werden soll, sondern dass etwas ganz Außerordentliches bevorsteht. Wo seid ihr, klugen Jungfrauen? Spätestens mit dieser Frage öffnet sich der Horizont hin zum Neuen Testament und die Geschichte von den törichten und klugen Jungfrauen im 25. Kapitel des Matthäusevangeliums klingt an, die Jesus als Gleichnis erzählt, um etwas vom Himmelreich anschaulich zu machen. Der Rest der ersten Strophe bleibt ganz in der Bildwelt dieser Geschichte, indem die Wächter mit hellem Munde weiterrufen: Der Bräutigam kommt, Jubel ist angesagt, schnell, macht euch bereit für die Hochzeit, geht ihm entgegen. Eine größtes Glück verheißende Begegnung liegt in der Luft. Hören wir jetzt die erste der beiden Bearbeitungen zu diesem Lied, die Johann Gottfried Walther geschrieben hat. Zion hört die Wächter singen, das Herz tut ihr vor Freude springen, sie wachet und steht eilend auf. Ehe wir Zeit gehabt hätten, über die Jungfrauen nachzudenken, wer sie denn sind und was es mit den Törichten, kommen sie im Lied überhaupt vor, auf sich haben könnte, wechselt der Dichter schon wieder die Perspektiveinstellung. Zion, der Tempelberg, Synonym für die heilige Stadt Jerusalem, wird zur Braut. Wir sind wieder in der Welt des Jesaja. Aber da lässt sich auch das Hohelied Salomons hören. Ich schlief, aber mein Herz war wach. Da stand ich auf, dass ich meinem Freunde auftäte. Und da ist er. Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig. Der Dichter hat jetzt alles an der Hand, um den Bräutigam zu beschreiben. Psalm 24. Wer ist der König der Ehre? Der Herr stark und mächtig. Das wird verschränkt mit dem Prolog des Johannesevangeliums. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Im Lied klingt von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig. Und die folgende Verknüpfung bei Ihr Licht wird hell, Ihr Stern geht auf, greift das bekannte Jesaja-Wort auf. Mach dich auf, Zion, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit geht auf über dir. Und verbindet es mit der Textstelle aus der Offenbarung. Ich, Jesus, bin der helle Morgenstern. Schon ist man fast nicht mehr erstaunt, dass sich diese Koppelungen noch weiter fortsetzen. Das Bild der werten Kron zitiert wiederum aus Jesaja und die Bitte, nun komm, Herr Jesu, steht in der Offenbarung. Hosianna, der Einzug Jesu in Jerusalem zu Beginn der Karwoche wird mit diesem Wort aufgerufen, das auch in der Abendmahlsliturgie seinen festen Platz hat. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und so verwundert es gar nicht mehr, dass das Hochzeitsessen im Freudensaal als Abendmahl bezeichnet wird. Hatte doch Jesus laut Lukas beim Passamahl mit seinen Jüngern am Gründonnerstag bezeugt: Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Diese Hochzeit ist das Bild für die Erfüllung des Reiches Gottes. Und ehe man sich versieht, hat der Dichter auch uns wieder in das unglaubliche Geschehen, das gerade noch innig intim beschrieben wurde, mit hineingenommen. Wir folgen all zum Freudensaal und halten mit das Abendmahl. Wer ist dieser Dichter, der so kühn die Perspektiven wechseln, der weit entfernte Bibelstellen virtuos zusammenbinden kann, dessen Lied von freudiger Erwartung zu vibrieren scheint, der es vor Begeisterung nicht nötig findet, auf die Schattenseite der Geschichte, die törichten Jungfrauen und die Fragen nach Versäumnis und Schuld einzugehen, der immer wieder uns und wir sagt und uns fraglos mitnimmt in dieses mitreißende Bild von glühender Liebe und beseligendem Freudenfest. Hören wir vor knappen Antworten auf diese Frage zunächst die zweite Liedbearbeitung von Johann Gottfried Walter. Philipp Nicolai wurde 1556 in Mengeringhausen bei Arolsen geboren. Seine Zeit ist geprägt von harten Auseinandersetzungen zwischen Reformation und Gegenreformation, aber auch von heftigsten innerreformatorischen Streitereien zwischen Lutheranern und den verschiedenen reformierten Richtungen. Nicolai, der Lutheraner, streitet auf schonungslose Weise mit. Ostfriesische und niederländische Calvinisten nennen ihn ein um sich hauendes Wildschwein. Nach verschiedenen Stationen kommt Nicolai 1596 als Pfarrer nach Unna, und es ist ausgerechnet eine Seuche, die die Streitereien in den Hintergrund drängt. Nicolai schreibt: Es überfiel die Pest mit ihrem Sturm und Wüten die Stadt, wie ein unversöhnlicher Platzregen und Ungewitter, ließ bald kein Haus unbeschädiget, brach endlich auch zu meiner Wohnung hinein, und gingen die Leut meistenteils mit verzagtem Gemüt und erschrockenen Herzen als erstarret und halbtot daher. In solchem Jammer und Elend, als es sie zu Unna in allen Gassen rumorte und oftmals etliche Tage aneinander über die 20 und bis in die 30 Toten nicht weit von meiner Wohnung auf dem Kirchhofe unter die Erden verscharrt worden, hab ich mit Todesgedanken mich immer schlagen müssen. Philipp Nicolai gibt in dieser Situation seiner schriftstellerischen Tätigkeit mit der Trostschrift »Freudenspiegel des ewigen Lebens« eine vollkommen andere Wendung. Vier Lieder sind dieser von mittelalterlichen Schriften zu Jesus Minne und Brautmystik inspirierten Schrift beigegeben, die den Gehalt des Buches verdichten. Zwei davon haben Nicolai bis heute einen Ehrenplatz unter den Liederdichtern und Melodisten, er schreibt die Melodien zu diesen beiden Liedern selber, eingebracht. Wie schön läutet der Morgenstern und wachet auf, ruft uns die Stimme. Nicolai übersteht die Pestzeit in Unna und wird schließlich Pastor an der Katharinenkirche in Hamburg, wo er im Alter von 52 Jahren, 1608, stirbt. Ist das nun alles billige Vertröstung, Ablenkung vom Jammertal? Viele Menschen werden bei ihrem Tiefen berührt sein von der dritten Strophe dieses Liedes, Gloria sei dir gesungen, in der Gestalt von Bachs Schlusschoral, seiner diesem Lied gewidmeten Kantate, nichts von dem dunklen Hintergrund der Entstehung des Liedes wissen. Diese dritte Strophe erscheint als der Hymnus des dem Menschen irgendwie möglichen Blicks in die Ewigkeit schlechthin. Textlich hat diese Strophe im Laufe der Zeit am meisten Veränderungen erfahren. Im Bachsatz ist noch die originale Textgestalt überliefert, die besonders am Schluss statt der Beschreibung des ungeschauten und unerhörten Wunders dieses in Bezug auf ein älteres Weihnachtslied sprachlich nachvollzieht. Kein Aug hat je gespürt, kein Ohr hat je gehört solche Freude. Des sind wir froh, io, io, ewig in dulci jubilo. Weihnachtlich ist ja auch das erste Wort dieser Strophe, Gloria, die mit der Architekturbeschreibung noch einmal auf das letzte Buch der Bibel Bezug nimmt, von 12 Perlen sind die Tore an deiner Stadt. Ansonsten aber die Sprache des Unsagbaren aufruft, die Musik. Wir stehen mit den Engeln, musizieren zusammen, Harfen und Zimbeln aus dem Psalm 150 sind dabei. Es ist ein einziges Singen und Jauchzen. Und Nicolai sagt wir und macht keine Ausnahme. Bedingungen für die Seligkeit zu stellen, ist nicht die Aufgabe des Menschen. Hören wir zum Abschluss eine Bach-Bearbeitung des Liedes. Im Original der Kantate erklingt mit dieser Musik die zweite Strophe von Wachet auf. Bach selbst bearbeitete seinen Satz für die Orgel. Und hier ist jetzt ein Experiment zu hören. Die Außenstimmen wurden an der Orgel der Martinikirche in Stadthagen gespielt, die Tondatei nach Oslo geschickt, und dort spielte Paula Richter dazu die Melodiestimme auf dem Fagott. Zurück in Stadthagen wurden die Dateien zusammengestellt und so kam Getrenntes zusammen, natürlich nicht perfekt. Wo wirklich keine Wünsche offen bleiben bei einer Annäherung von weit entfernten Sphären, darüber gibt das Lied Wachet auf überwältigende Auskunft. Herzlich grüßt Sie und dankt fürs Zuhören. Ihr Christian Richter.